Einstein und die Relativitätstheorie.
Die wenigsten haben die Relativitätstheorie vollständig begriffen. Aber der Name der Theorie enthält schon die entscheidende Pointe. Alles ist irgendwie relativ. Das genügt, um das Zeitklima einzufärben. Man weiß dann immerhin so viel, dass die Relativitätstheorie alle alten Sicherheiten über den Haufen geworfen und ein neues Weltbild begründet hat. Und eben das hat ihren Erfinder Albert Einstein zur wissenschaftlichen Vaterfigur und zu einer Art Stellvertreter des lieben Gottes gemacht. Dazu hat sicher beigetragen, dass Einsteins Wissenschaftlerhaupt mit den wirren weißen Haaren und dem gütigen, durchgeistigten Antlitz wie eine Ikone göttlicher Allwissenheit wirkt. Aber worum geht es genau? In der speziellen Relativitätstheorie von 1905 und der allgemeinen Relativitätstheorie 1914-15 revolutioniert Albert Einstein unser Verständnis der Zeit. So wie die kopernikanische Wende durch eine Revolutionierung unserer Vorstellung vom Raum gekennzeichnet ist, weist Einstein der Zeit einen neuen Platz in unserem Weltbild an, indem er sie wieder enger mit dem Raum verbindet und sie zur vierten Dimension erklärt. Die ersten drei sind Linie, Fläche und Körper. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Revolution liegt in der Position des Beobachters. Bis zu Einstein hatte man den Beobachter gerade aus der Wissenschaft ausgeschlossen, um zu verhindern, dass die Daten der Naturwissenschaft durch subjektive Beimischungen und Standpunkte verfälscht wurden. Einstein holt den Beobachter nun zurück und beobachtet, wie der Beobachter beobachtet. Er ist gewissermaßen der Kant der Wissenschaft. Als entscheidende Bedingung der Beobachtung macht er dabei die Lichtgeschwindigkeit aus. Sie kann nicht übertroffen werden, denn sonst würden Ursachen schneller wirken, als sie beobachtet werden könnten. Mit anderen Worten, die Beobachtung aller Gegenstände braucht Zeit. Und je weiter sie weg sind, desto mehr. Einen Stern, der ein Lichtjahr entfernt ist, das ist die Strecke, die das Licht bei einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde in einem Jahr zurücklegt, sehe ich so, wie er vor einem Jahr war. Das heißt, ich kann ihn, so wie er jetzt ist, gar nicht sehen. Oder anders ausgedrückt, wenn ich ihn sehe, blicke ich immer in die Vergangenheit. Das ruiniert die Vorstellung der Gleichzeitigkeit. Sie ist außerordentlich selten. Stellen wir uns vor, ich säße auf einem Stern, der genau auf halber Strecke zwischen zwei Zwillingssternen schwebt, auf denen jeweils eine Atombombe drauf wartet, durch ein Signal aus meiner Lichtkanone gezündet zu werden. Wenn ich auf den Knopf drücke, sehe ich in 10 Minuten auf beiden Sternen eine Explosion. Dann erlebe ich ihre Gleichzeitigkeit, aber eben nur in dieser Position. Würde ich meine Lichtkanone durch eine Zeitschaltuhr auf 2 Stunden Laufzeit einstellen und mit einem Raumschiff meinen Stern in Richtung eines der beiden Zwillingssterne verlassen, würde ich nach über 2 Stunden Fahrt die eine Explosion eher sehen als die andere, obwohl sie doch zur gleichen Zeit stattfinden. Der Ausdruck gleichzeitig ist also relativ zum Standpunkt des Beobachters. Ohne diese Bezugnahme hat er keinen Sinn. Um die verblüffenden Konsequenzen zu illustrieren, die sich daraus ergeben, hat der Physiker George Gamow in Anlehnung an Lewis Carrolls Buch »Alice im Wunderland« eine Geschichte geschrieben mit dem Titel »Mr. Tompkins in Wonderland«. Im Zusammenhang mit einem verwirrenden Kriminalfall, bei dem es um die Feststellung eines Alibis geht, wird Mr. Tompkins von einem Wissenschaftler mit folgendem Szenario konfrontiert. Am Sonntag trete ein Ereignis ein, von dem Mr. Tompkins wisse, dass es auch einem entfernt lebenden Freund zustoßen werde. Wenn die schnellste Verbindung zwischen beiden der Postzug wäre, könnte er den Freund nicht vor dem nächsten Mittwoch von diesem Ereignis wissen lassen. Wüsste aber umgekehrt der Freund von diesem Ereignis im Voraus, wäre der letzte Tag, an dem er Mr. Tompkins darüber verständigen könnte, der vorhergehende Donnerstag gewesen. Für 6 Tage seien die beiden damit voneinander, in Bezug auf die Kausalität, getrennt. Aber, wendet Mr. Tompkins ein, selbst wenn die Geschwindigkeit des Postzuges die größte überhaupt erreichbare Geschwindigkeit wäre, was hat das mit Gleichzeitigkeit zu tun? Mein Freund und ich würden unsere Sonntagsbraten doch gleichzeitig essen, nicht wahr? Darauf erhält er zur Antwort, nein, eine solche Behauptung würde dann keinen Sinn mehr machen. Ein Beobachter würde ihnen recht geben, aber andere, die ihre Beobachtung von verschiedenen Zügen aus machen, würden behaupten, dass sie ihren Sonntagsbraten verspeisen, während ihr Freund gerade das Freitagsfrühstück einnimmt oder sein Dienstagsabendessen. Aber niemals könnte jemand sie und ihren Freund gleichzeitig beobachten, während sie Mahlzeiten einnehmen, die mehr als 3 Tage auseinander liegen. Denn, so wird ihm erklärt, die obere Geschwindigkeitsgrenze muss auch von verschiedenen bewegten Systemen aus betrachtet die gleiche bleiben. Nach dem Besuch eines Vortrags über Relativitätstheorie ist Mr. Tompkins im Traum in ein Land versetzt worden, in dem die Lichtgeschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde herabgesetzt ist. Daraufhin erscheint ihm ein Radfahrer, der auf ihn zufährt, als flach. Als er ihn seinerseits mit einem Fahrrad einzuholen versucht, verändert sich sein eigenes Aussehen aber nicht. Und auch der Radfahrer sieht ganz normal aus, als er ihn schließlich eingeholt hat. Stattdessen verkürzen sich die Straßen, und als er am Bahnhof ankommt, geht seine Uhr nach, weil er zu schnell gefahren ist. Am Bahnhof sieht er dann zu seinem Erstaunen, wie ein junger Mann von einer alten Dame als Großvater begrüßt wird und seine Jugendlichkeit damit begründet, dass er sehr viel mit dem Zug fahren müsse und deswegen sehr viel langsamer altere als die zu Hause gebliebenen. Das zeigt uns, wie die Welt für uns aussehen würde, wenn wir beim Fahrradfahren durch die Galaxien nicht vom Westwind wie auf der Erde, sondern von Lichtstrahlen vorwärts geschoben würden. Die Trennung von Raum und Zeit machte dann keinen Sinn mehr. Einsteins Theorien sind seitdem empirisch bestätigt worden. Er hatte Voraussagen gemacht, die inzwischen eingetroffen sind. Im Universum Newtons mit seinem absoluten Raum und seiner absoluten Zeit waren die beiden Dimensionen getrennt. Beide waren völlig verschiedene Formen des Abstands. Der Raum war Distanz unter der Voraussetzung der Gleichzeitigkeit. Die Zeit war Distanz unter der Voraussetzung der Sukzession, der Abfolge. Deshalb sagte der Philosoph John Locke, ein Zeitgenosse Newtons, solch eine Kombination zweier verschiedener Ideen wird, so vermute ich, in der großen Vielfalt des Denkbaren kaum noch einmal gefunden werden. Diese Wesensverschiedenheit wird bei Einstein wieder eingeschmolzen. Raum und Zeit sind ineinander umrechenbar. Eine absolute Zeit, wie bei Newton, gibt es nicht mehr. Sie ist vielmehr eine Funktion der wechselseitigen Erreichbarkeit. Einsteins Relativitätstheorie erhielt auch deshalb so viel Resonanz, weil während der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch in anderen Bereichen die Zeit zum Thema wurde. Der französische Philosoph Henri Bergson, ein Begründer der Lebensphilosophie, entdeckte die innere Zeit des subjektiven Erlebens als stetigen Fluss, den er Dauer oder Durée nannte, und von der mechanischen, äußeren Zeit unterschied. Denselben Gedanken griffen die Romanschreiber auf und gestalteten das Fließen der ungeordneten Assoziationen, jene endlose Folge von Eindrücken, Körpergefühlen, Gedankenfetzen, Bildern, Worten und amorphen Impressionen als Stream of Consciousness. Joyces Ulysses und die Romane von Virginia Woolf enthalten die klassischen Beispiele. Nietzsche hatte mit den Vorstellungen der ewigen Wiederkehr und der dionysischen Ekstase den Ausstieg aus der Zeit der Geschichte entworfen. Für Literaten wie Joyce und Proust wurde die Kategorie der Plötzlichkeit interessant, in der sich das Wesen der Dinge jenseits der Zeit als Epiphanie oder plötzliche Erinnerung enthüllt. Die Existenzialisten wie Heidegger setzten der geschichtlichen Zeit der Gesellschaft die existenziell begründete Zeitlichkeit des persönlichen Lebenszusammenhangs entgegen, die durch Geworfenheit, Tod und Endlichkeit gekennzeichnet sei, und erklärten alle anderen Zeitkonzepte zu sekundären Ableitungen. Kurzum, die Zeit hörte auf, eine feste, unabhängige, objektive Größe zu sein und wurde relativ.